Die Zeit ist vorangeschritten mit der Pause. Wir wollen zusammen aus 2. Samuel, Kapitel 4, den Vers 4 lesen. 2. Samuel 4, Vers 4. Da heißt es, und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war 5 Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel kam. Da nahm seine Amme ihn auf und floh. Es geschah, als sie ängstlich floh, dass er fiel und lahm wurde, und sein Name war Mephibosheth. Soweit das Wort Gottes. Ich habe vor Jahren schon einmal über Mephibosheth gesprochen, und zwar aus einer Schau des Negativen. Denn er lebte in ähnlicher Weise wie seine Väter, und in seinem Leben war so manches falsch und betrügerisch. Aber das haben wir ja bei anderen Männern Gottes auch. Darum wollen wir heute jene positive Seite erkennen, die Gottes Wort als positiv mitteilt. Groß war die Liebe Jonathans zu David, im Gegensatz zu Saul. Und wenn wir schon sehen und erkennen, wie die Hingabe und Liebe in Jonathan den Anfang nahm, so finden wir sie vollendet in dem Sohne Mephibosheth. Dort fand die Liebe Jonathans, der so frühzeitig abscheiden musste, praktisch sein Ende. Und dieser Mephibosheth war kein angesehener Mann. Verkrüppelt wie er war, konnte er noch nicht einmal als Kriegsmann für den König und das Volk Israel in irgendeiner Weise brauchbar sein. Die Lebenstage seines Lebens überschatteten jene Krankheit, die zugleich auch sein Gebrechen war. Aber er freute sich und erfreute sich der Güte Davids. Denn die Bibel teilt mit, dass David ihm, dazu war er nicht verpflichtet, an seinen Tisch teilhaben ließ. Es war ein Platz der Ehre, den er ihm einräumte. Und deshalb hing er mit seiner ganzen Person an ihm, dem David. Es ist in dieser Welt nicht notwendig, von Menschen anerkannt zu werden. Es ist nicht notwendig, hervorragend zu sein, geehrt und Ähnlichem zu werden. Die Augen des Herrn, unseres Gottes, schauen überhaupt nicht darauf, weder auf Titel, noch auf Rang, noch auf menschliche Stellungen, sondern auf die treue Liebe. Die Liebe, die treu ist, nicht die schwankende Liebe, nicht die menschliche Liebe, sondern die Liebe im Vorbilde Gottes zu uns Menschen, die Christus und seinem Worte entgegengebracht wird, damals zur Zeit Mephibosheths wie auch heute in unseren Tagen. Die Liebe Jesu in Treue verwaltet ist unserem Gott, unserem Herrn, weit köstlicher als alle übrige Arbeit im Reiche Gottes, die wir in irgendeiner Weise tun können und auch die Fähigkeit haben, sie zu vollziehen. Die Liebe Gottes in Treue kommt eigentlich erst recht zum Ausdruck, wenn sie an irgendeinem Zeit, Punkt einmal erprobt wird. Solange eine Sache nie erprobt ist, mag sie auch unecht sein. Denn den Stempel der Echtheit empfängt sie nach der Prüfung. Darum darf sich gesetzlich geschützt hier in Deutschland niemand Meister nennen. Es sei denn, er habe zuvor die Meisterprüfung gemacht. Eine Ausnahme haben wir nur beim Hausmeister. Und darum kommt Mephibosets Liebe so recht zum Ausdruck in der Zeit, da David wegen des Aufruhres Absaloms aus Jerusalem heraus fliehen musste. Wir lesen das in 2. Samuel 19, diese ganze Geschichte. Gern würde er mit dem König David ausgezogen sein und sowohl die Verwerfung wie auch die Sorge und Schwere seines Elends mit ihm geteilt haben. Aber er konnte nicht. Das ist auch menschlich völlig verständlich. Was muss sich da auch in seinem Herzen vollzogen haben, als er, der da treu war, die Untreue anderer in Jerusalem sah? Denn fest steht, er hat sich völlig von ihnen distanziert. In all der Zeit, in der David nicht in Jerusalem war. Er musste sich mit seinem Lose fügen. Und wohl dem, der's tut und nicht aufbegehrt. Auch heute. Und in einer Stadt bleiben, die praktisch Festfeier hielt, weil die Thronräuber am Werke waren. Wir kennen ja die Geschichte. Und sie hatten die Macht an sich gerissen und David musste Hals über Kopf in einer eilends angesetzten Aktion Jerusalem verlassen. Seine Treue war, wie die Bibel mitteilt, dass er sich nicht mit dem aufrührerischen Volke in Jerusalem verband. Das hätte er tun können, aber er tat es nicht. In dieser Zeit, da hielt er sich völlig abgesondert von allen und trauerte über den Zustand der Untreue und über den abwesenden König David. Mephibosheth mag auch aus der Geschichte Israels gelernt haben, dass Untreue zugleich auch ein Stück Korah ist. Ein aufrührerisches Verhalten. Und das Ende Korahs kannte er aus der Tora, aus dem Alten Testament. Wie viel Untreue gibt es auch heute in der Gemeinde Jesu? Mephibosheth litt sehr darunter. Und darum, wie die Bibel mitteilt, hatte er aus diesem Grunde seine Füße nicht mehr gereinigt und seinen Bart nicht mehr gemacht. Und seine Kleider hat er die ganze Zeit über nicht mehr gewaschen. Das war ein besonderer Ausdruck in Israel, wenn dies nicht geschah. Leid und Trauer waren, wenn wir das Alte Testament besehen, die Ursachen für solches Verhalten. Und zwar von dem Tage an, da der König weggegangen war. Wir lesen davon in 2. Samuel 29, Vers 24. Weil dieser Mephibosheth wusste, der König kann sich jetzt nicht pflegen,
wollte er sich aus Liebe zu ihm auch nicht pflegen, sondern er wollte sich eins machen, soweit er dies nur vermochte. Erkennen wir hierin nicht doch die Liebe seines Vaters Jonathans zu David? Ich meine schon, wer einen rechten Blick fürs Wort Gottes hat, schon. Verwirklichen auch wir, dass der wahre König von der Welt, die um uns ist, verworfen wurde, deren Fürst und Gott dieser Welt der Teufel ist. Die Bibel, Gottes Wort, lehrt uns das so völlig klar, denn diese Bilder sind ja uns zur Belehrung geschrieben, sagt die Bibel, und zwar so, wie es geschrieben steht. Der König ist verworfen in Israel. Er steht außerhalb des Volkes, wie heute hier auf dieser Welt. Und es ist für uns völlig deutlich, was Gott mit diesen Bildern uns auch sagen will. Und wenn das wahr ist, muss dann nicht auch unser Leben von dieser Welt abgesondert sein? Ich meine schon. Die Schrift lehrt es uns in dieser Mitteilung. Und wenn unser Herz recht zu dem Herrn steht, dann müssen wir spüren, dass es so sein soll. Und es wird eine innere große Kluft sowohl zwischen uns und auf der anderen Seite zur Welt bestehen. Alles, was in dieser Welt ist und alles, was die Welt so glänzend und lockend in ihren Formen uns anbietet, sind Dinge, die allein nur dem Verderben dienen, nicht aber unserem Herrn und Gott und mit ihm dem ewigen Leben. Alles steht unter der Führung des Erzfeindes Christi, des Gottes dieser Welt, auch in heutigen Tagen. Unser Weg zur Herrlichkeit geht aber durch diesen Ort der Eitelkeit. Die Bibel nennt es an vielen Stellen vergleichsweise Wüste. Der Sieg aber für uns ist, wir halten uns abgesondert von ihr. Das ist der Sieg. Genauso wie Mephibosheth ganz abseits von dem Getriebe in Jerusalem jener Tage stand. Und das sind entscheidende Mitteilungen des Wortes Gottes für uns. Diese Absonderung macht uns nicht arm und macht uns nicht elend. Hätte sein Vater Jonathan sich abgesondert vom Mörderhaus Sauls, wäre er in diesen Tagen noch am Leben geblieben. Und wenn schon Mephibosheth körperlich elend war, dann waren es die Folgen jener Sünden der Amme, welche ihn als Kleinkind fallen ließ, und zwar aus Furcht vor dem David. Obgleich sie überhaupt nichts zu befürchten hatte, Mephibosheth aber lebte abgesondert von der Sünde und der Schuld. Und zwar darum, weil er es in diesen Tagen so wollte. Nicht alle seine Tage waren so. Nicht alle seine Äußerungen waren so. Aber er mochte sich mit den Untreuen und was da geschah, nicht eins machen, sonst hätte er es getan. Und wir, die wir errettet sind, besitzen den Heiligen Geist. Wohnend in uns. Und er leitet unser Herz praktisch hin zu Christo. Gekrönt in der Herrlichkeit. Und die Folge davon ist, wir freuen uns in dem Herrn. Und immer wieder aufs Neue, wenn wir die Gedanken unserer Errettung, unserer Erlösung aufnehmen, freuen wir uns immer wieder aufs Neue, genauso wie der Apostel Paulus uns dies in Philipper 4, Vers 4 sagt. Es ist so schön zu lesen, was Mephibosheth zu David sagte. Als der dem Königsthron nach dem Tode des Sohnes Absaloms wieder bestieg. Welch eine Veränderung war in ihm eingetreten. Sie war da, sie war sichtbar, sie war auch notwendig, diese Veränderung, die wir sehen müssen und dürfen. Mephibosheth forderte nicht mehr, wie sein Vater Jonathan, einen Platz gleich dem David, der Zweite zu sein, für sich selbst. Er war mit sich fertig. Ganz im Gegenteil, er sagt zum König, dass das ganze Haus seines Vaters Menschen des Todes vor ihm sein. Das war eine gewaltige Sache. Die muss man verstehen. Wir lesen das in 2. Samuel 19, Vers 28. Das war zwar ein hartes Bekenntnis, aber es ist die Wahrheit Gottes, die hier aus ihm spricht und redet. Und welch eine Erschütterung musste über das Haus seines Vaters kommen, bis der Sohn des Jonathans im Aussagebereich Gottes lag. Es wäre nicht nötig gewesen, aber es musste kommen, damit Mephibosheth eine andere Sprache rede als seine Väter. Erst musste Gott so fürchterlich Gericht üben, um sein Ziel zu erreichen, welches er bei Jonathan nicht erreicht hatte. Dieses Ziel hatte er bei Jonathan nicht erreicht. Ein solches Bekenntnis von seinen Lippen zu hören. Zwar hatte Jonathan ein Herz der Liebe für David, nicht aber für Gott. Das Herz und die Liebe Jonathans waren begrenzt bei David. Hätte er Gott mehr geliebt, hätte er dem Saul den Rücken gekehrt, zu seinem eigenen Leben. Und was soll denn Gott eigentlich noch in unserem Leben tun, um unsere Herzen für Gott weich zu machen? Soll denn der Herr auch eine Erschütterung zulassen, damit solche Gläubige aus ihrem Schlafe aufwachen sollen. Für viele ist die Erschütterung das einzige Mittel, wodurch Gott wieder mit jenen zu seinem Ziele kommt. Aber es ist nicht zu empfehlen. Ein Mensch des Todes, wovon Mephibosheth redet, und diese Rede von einer tiefen Gotteserkenntnis Beweis gibt. Ein Mensch des Todes hat keinerlei Anspruch auf irgendetwas. Und genau das war es, wie wir erkennen, was der Sohn Jonathans damit ausdrückte. Zwar bitter, aber es war wahr. Und diese Wahrheit fehlte seinen Vätern. Wenn er aber auch aufgrund dessen, was er war, keinen Anspruch auf einen Platz im Hause des Königs mehr hatte, so konnte er sich dennoch der Gnade Gottes überlassen. Und dies tat er auch, indem er dabei sagte: Mein Herr, der König ist wie ein Engel Gottes, so tue, was gut ist in deinen Augen. 2. Samuel 19, Vers 27. Er stellt keine Bedingungen mehr. Die Zeit war vorüber. Und er fügt sich hinein. Auch das wollen wir sehen und wollen uns erfreuen. Aber der Preis für diese Erkenntnis war sehr, sehr bitter. Und hat, als ein solcher, ganz genau, als ein solcher, der keinen Anspruch auf Davids Gnade hatte, rühmt er die Gnade, die ihm zuteil geworden war, indem er sagte: Und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, welche an deinem Tische essen. 2. Samuel 19, 28. Mephibosheth fand hier das richtige Maß, denn besser hätte er es nicht ausdrücken können, welches seinem Vater fehlte, der in seiner eigenen Wertschätzung sich in der Erkenntnis, dass Gott den David zum König mache, nach seinem Vater Saul, er der Zweite sein wolle. Er hatte den rechten Ton in seiner Ausdrucksform, dem Jonathan fehlte. Und wenn unser Herz recht steht, dann wird es mit Freuden die gleiche Sprache führen. Und wenn sie es nicht führt, steht unser Herz nicht recht. Geschwister, auch wir hatten keinen Anspruch auf Gottes Gnade. Wie hier der Mephibosheth. Ein wunderbares Bild von uns, die wir aus der Herkömmlichkeit, aus dieser Welt kommen, vom natürlichen gefallenen Menschen her. Denn wir alle waren Männer des Todes. Die Bibel Gottes Wort sagt, da war keiner, der Gutes tue. Hören wir auf mit Wertschätzungen, wer mehr oder weniger Sünden hat. Alles Unsinn in den Augen Gottes. Die Heilige Schrift redet anders darüber. Tod in Übertretungen und Sünden, sagt Paulus. Vor ihm, dem lebendigen Gott. Das war uns, ist unsere Herkunft vom Natürlichen. Das will uns hier die Geschichte lehren. So wie einstmals Mephibosheth vor Gott stand, so stehen die Menschen heutiger Tage vor dem König der Könige, Jesus Christus. Er, unser Herr, aber errettete uns und gab uns einen Platz unter denen, die an seinem Tische essen. Und das ist der Tisch des Herrn. Das ist der Tisch des Herrn. Jener Ort, wovon wir alle Lieblichkeiten Gottes in Gemeinschaft mit dem lebendigen Herrn empfangen. Hier dargetan, dass das Unwürdige von Gott, vom König gewürdigt wird. Nichts Liebenswürdiges an uns. Ja, mein natürlicher Mensch, der würde das gern auf Mephibosheth begrenzen. Aber das ist ein Bild für uns, damit wir uns erkennen, wer wir sind, wie Gott uns sieht, wer wir wirklich sind und wie groß die Gnade Gottes mit uns ist, einem jeden Einzelnen. Alles, aber auch alles haben wir Christus zu verdanken. Christus, unserem Herrn und Heilande, der für uns alles gegeben hat, bis hin an seinem Tisch. Wunderbare Bilder, die wir hier erkennen. Und selbst können wir uns nie rühmen. Warum nicht? Weil keiner ist, der in den Augen Gottes Bestand hat. Nicht einer, der Gutes tue, sagt die Bibel. Darum ist auch keinerlei Ruhm an uns. Aber wir können die Gnade Gottes rühmen. Und die sollen wir rühmen und verherrlichen. So dass Paulus in 1. Korinther 1, Vers 31 sagt, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Vergleichsweise bringen wir den zu bringenden Ruhm an Gott in der Bildersprache der Offenbarung von Kapitel 4, Vers 10b bis 11a. Da werfen die 24 Ältesten kurzum, wie es ja an dieser Stelle heißt, ihre Kronen nieder vor dem Throne. Das ist hochinteressant und bedeutsam hier für unsere Bibelstelle. Nicht allein hier, sondern weit, weit von hier entfernt, nämlich in des Himmels Herrlichkeit, werden wir von Gott gekrönt, einmal erkennen, dass wir Mittelpunkt geworden sind, ohne auch nur eine Handlung begangen zu haben. Der Ausdruck der Gnade Gottes gegen solche, die unwürdig waren, die falsch geredet und falsch gehandelt haben bis ins Äußerste. Wir werden erkennen, dass diese Ehre uns überhaupt nicht zusteht. Dass wir nicht nur kein Recht haben, sondern wir werden erkennen, das darf eigentlich gar nicht sein. Und warum lässt es Gott hier geschehen? Es ist der Ausdruck seiner Gottesgerechtigkeit in Gnade. Dass wir dort, obgleich wir alle Mephibosheth sind, von Natur aus, aber weil wir Gott die Ehre gegeben haben, in der Zeit der Annehmung mit unseren Sünden zu Christus kamen, uns durch sein Blut reinwaschen ließen, eine Veränderung gewollt haben. Es kommt nicht darauf an, inwieweit wir unsere Verlorenheit erkannten, sondern entscheidend ist, dass wir im Glauben zu Christus gekommen sind. Dann will Gott uns mit solchen Ehren bedenken wie hier. Aber wir werden dort inne und dort noch einmal in der Ewigkeit inne, dass wir gar nicht die richtigen Träger dieser Kronen sind, sondern dass alle Ehre dem Herrn. Vor dem Throne werfen sie ihre Kronen nieder. Dem Herrn gehört, der alles für uns getan hat. Und weiterhin lehnte Mephibosheth jeden Anspruch auf irgendwelchen Besitz des Landes ab. Wir wollen auch hier die zeitlichen Zusammentreffen sehen. Als das Gespräch auf Ziba wegen des Besitzes des Landes kam, welches zuvor Mephibosheth gehörte, da sprach er zu dem Könige, er mag auch das Ganze nehmen. Nachdem mein Herr der König in Frieden in sein Haus gekommen ist. 2. Samuel 19, Vers 30. Es war so, als ob er mit anderen Worten sagen wollte, ich wünsche nichts mehr für mich selbst. Der König ist wieder in Frieden in seinem Hause und im Besitz aller seiner Rechte. Und darin hat meine Freude völliges Genüge. Und da müssen wir schon sagen, wie wunderbar benutzt Gott diesen Mephibosheth zu unseren Herzen zu reden, wenn wir weiche Herzen haben. Ob auch wir in Jesus alles Genüge haben, oder suchen wir anderswo noch? Wie sagt doch das Schattenbild des himmlischen Boas zu Ruth, meine Tochter, gehe nicht auf ein anderes Feld Ehren zu lesen. Wie viel Ehren werden gelesen in den Dingen dieser religiösen Welt, auch heute? Die Bibel erlaubt es uns nicht, aber wir erlauben es uns. Hast du völliges Genüge in Jesus? Sobald unsere Gedanken und unsere Herzen in dieser Weise zu dem Herrn stehen, dann sind sie sicher Gott wohlgefällig. Auch er, Mephibosheth, wurde es. Der König lud ihn an den Ehrenplatz seiner Tafel. Und genauso war es auch bei dem Wegbereiter des Herrn. Johannes der Täufer. Als er sagte, diese meine Freude, sagt Johannes, nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes 3, Vers 29 und 30. Ich kann also nur sagen, wie schwer fällt es uns abzunehmen, nicht nur vom Gewicht. Wir wollen auf der geistlichen Seite bleiben. Wie schwer fällt es uns, abnehmen zu wollen. Ja. Das heißt, abnehmen von Dingen, die uns in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hindern. Es fällt schwer. Unser Blick auch fürs Wort Gottes ist sehr begrenzt, sagt die Bibel. Und weil sie so begrenzt sind, diese Blicke, die wir tun dürfen, sehen wir zu wenig das Wesen unseres Herrn. Wie sehr halten wir fest, was wir lieben. Dadurch nehmen wir geistlich nicht ab. Das ist das Problem.
Das heißt, wir lieben andere Dinge mehr als das, was Christus ehrt.
Würden wir ungeteilten Herzens dem Herrn anhangen und zugleich auch alle unsere Liebe dem lebendigen Gott im Himmel bringen, dann könnten wir auch ungeteilten Herzens festhalten. Dann wäre es möglich. Die Not des Mephiboset, seine Lahmheit am Leibe. Und ich glaube, dass er nicht nur am Leibe lahm war. Er war ein Geschädigter auf der ganzen Ebene. Und die gewordene Armut, in der er sich befand, waren die Auswirkungen des geteilten Herzens seines Vaters Jonathan und seines bösen Herzens des Großvaters. Machen wir uns nichts vor. Wir alle tragen dieses Möbel in uns, dieses Mobiliar unserer sündigen Voreltern. Und wir sind nicht besser als jene. Johannes der Täufer erkannte das in dem Satz: Er muss abnehmen. Er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Alle unsere Ehre, und da geht's nicht allein um die Ehre, es geht auch um viele andere Dinge, die wir so verborgen lieben, bringen wir dem Erlöser Gott. Dabei nehmen wir genau um dieses Maß, was wir dem Herrn bringen, ab. Wenn wir es ihm bringen, nehmen wir um dieses Maß ab. Und der Herr nimmt um dieses Maß zu, um welches wir abnehmen. Und das ist das Verhältnis, in welchem wir zu Christus, dem lebendigen Gott, stehen. Johannes hat das erkannt und sagt, er muss zunehmen. Ich muss abnehmen. Der erkannte das. Und nun, Geschwister, erkennen wir das nicht? Was mögen denn die Ursachen dafür sein, wenn wir das nicht auch erkennen? Und wenn wir es erkennen und es nicht tun, ist es gleiche Schande. Wie wenn wir es nicht erkennen? Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer. Ja, das ist der Wille Gottes. Nicht allein, dass wir es erkennen, sondern dass wir es dann auch tun, dass wir ablegen die Dinge, damit Gott verherrlicht wird in seinem Sohn. Wollen wir denn nicht alle abnehmen wollen? Dass erst einmal das Wollen da ist, abzunehmen. Alle, die den Herrn lieb haben, das heißt, die sich mit ihren Sünden zu Christus als verlorene Sünder kommend ihm, unserem Gott, ausgeliefert haben, schauen praktisch aus nach dem Tage, an welchem er, unser Herr, kommen wird. Er wird kommen, um seine Herrschaft in Besitz zu nehmen. Und dann sind die langen Jahre, dann sind die langen Zeiten der Verwerfung unseres Herrn zu Ende. Dann regiert er. dann wird er in dieser Welt, in der wir uns jetzt noch befinden, wo er auch gekreuzigt wurde, hoch erhoben werden. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Welch ein glücklicher und welch ein herrlicher Tag wird das sein, aber nur für die, die ihn heute schon lieben. Bist du dabei? Liebe den, der dich zuerst geliebt hat, Jesus. Aber wie stehen wir jetzt zu ihm, unserem Gott? Lasst uns die Stellung, die diese drei Männer, die wir in den letzten drei Verkündigungen behandelt haben, gegenüber einnehmen und David gegenüber einnahmen, zum Prüfstein nehmen, und zwar für unsere Stellung und unsere Verhalten dem Herrn Jesus gegenüber. In wenigen Worten. Und ich glaube und bin überzeugt, dass wir es erkennen. Der Saul hatte die Gesinnung, ich alles, David nichts. Der Jonathan hatte die Gesinnung, David der Erste, aber ich der Zweite. Und Mephiboset wird durch Gericht an ein Bekenntnis herangeführt. David alles, Mephiboset nichts. Die Liebe zu David begann in Jonathans Herz. Aber diese Liebe endete im Herzen seines Sohnes Mephiboset. Und in einem dieser drei Klassen stehen auch wir. In welcher Klasse mag der Herr uns heute sehen? Mephiboset heißt auf Deutsch, aus dem Hebräischen kommend, Verbreiterer der Schande. Es war die Schande des Hauses Sauls, dass Gott Gericht üben musste. Wir kennen die Geschichte ausgiebig. Auch er hat diese Schande noch verbreitet. Aber wir freuen uns, dass hier Gottes Wort eine Talfahrt erkennen lässt, bei der es aus dem Tiefstand sich wieder langsam hebt. Ähnlich wie wir hoffen in unserer Wirtschaft heute. Da ist die lange Talfahrt hoffentlich bald zu Ende, und so mancher macht sich Hoffnung auf die kommende Zeit, denn nicht alle, die da arbeitslos sind, sind zugleich Faulpelze. So ist das nicht. Auch das ist Gnade, wenn wir einen geordneten Platz haben, den Platz, an welchen Gott den Saul hinstellte. Saul erwies sich nicht bewährt. Den Platz, an dem Jonathan stand, er ließ ihn erkennen, nicht völlig bewährt zu sein. Und diese Schande hat auch Mephiboset verbreitet, ein Bild des Natürlichen unseres alten Menschen. Auch unser alter Mensch verbreitet üblen Verwesungsgeruch. Davon müssen wir uns im Klaren sein. Und wehe, wehe, Wir sind schon so tief in der Lüge drin, dass wir sagen, wir hätten keinen alten Menschen mehr. Ich brauche nur mit einer Nadel ranzustechen, sollst mal sehen, wie er zuckt und wie er hochfährt wie eine Otter, wie eine Schlange. Das ist der alte Mensch. Gottes Wort gibt uns völlig klar die Weisung, wie wir zu wandeln haben, um in Sieg zu sein. Wir freuen uns, dass wir auch trotz der vielen negativen Mitteilungen über Mephibosheth diese Worte hier finden und sehen dürfen. Beides ist Wort Gottes. Und wir können über jeden, auch über David, auch über Abraham, auch über Mose, das Negative herausfinden und das Positive. Und das, was wir hier sehen, lässt Mephibosheth im Lichte des Positiven erkennen. Auch das ist Gottes Wort. Amen.